Hey und herzlich willkommen zur dritten Folge von Gute Unterhaltung. Mein Name ist Christine und ich lade mir regelmäßig KollegInnen aus unserem Verband ein, um hinter die Kulissen ihrer Arbeit zu blicken. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Heute zu Gast ist Oliver Brückner aus dem Haus der Jugend.
Tatsächlich bin ich da mal kurz in die Zeitung gekommen. Überschrift war Exotmann in der Kita. Jeder, der hier anfängt, dem sage ich immer einen Satz. Man muss hier damit rechnen, wenn man früh seine Runde dreht, in ein Zimmer zu kommen, wo vielleicht ein Jugendlicher sich das Leben genommen hat. Das Längste, was ich da ausgehalten habe, waren mal 2,5 Stunden, die er einfach auf mich eingeschlagen hat. Wir hatten schon auch Beziehungen innerhalb des Hauses, die erste große Liebe. Wenn wir einen Jugendlichen in die Jugendwohngruppen aufnehmen und sind dann manchmal total überrascht, wie gut es läuft, je schlimmer die Kids laufen, desto weniger machen wir richtig. Die haben alle eigentlich den richtigen Ansatz. Die wollen alle einen tollen Job, die wollen alle eine tolle Schulbildung, wissen eben manchmal noch nicht, wie komme ich dahin.
Aber vielleicht stellst du dich erstmal ganz kurz vor, sagst, wer du bist, wie du heißt, wo du herkommst, wo du arbeitest und dann stelle ich dir ganz viele Fragen, fiese Fragen, nein Quatsch, ganz nette Fragen natürlich.
Ja, mein Name ist Oliver Brückner, ich bin 33 Jahre alt, bin aus Jüterbock, arbeite in Jüterbock für die Johannita als Einrichtungsleiter einer stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Ja, bin eigentlich Jüterbocker durch und durch, war immer nur mal kurz weg für Ausbildung, ein Jahr Studium und dann bin ich zurückgekommen nach 2,5 Jahren Berlin pendeln. Ja, in meiner Freizeit ist Fußball ganz, ganz groß auf dem Thema und natürlich die Familie. Also habe ein Bonuskind sozusagen und eine Freundin, genau, großen Bruder in Österreich. Falls ich mal hier weg muss schnell, kann ich da auch mal hin und mich da in den Bergen entspannen.
Der ist wahrscheinlich mit meiner großen Schwester mit dir reist, die ist auch in Österreich.
So wird es gewesen sein, ja. Denke ich.
Du sag mal, du hast gesagt, du hast ein Jahr studiert. Was hast du denn gelernt oder also welche Berufsausbildung hast du?
Genau, also ich habe Abitur gemacht 2009, bin dann ganz euphorisch ins Studium gestartet, Lehramt. Wollte nach einem Jahr Lehramt von der Sekundarschule auf die Grundschule wechseln, das war nicht möglich. Und dann ging es in die Erzieherrichtung, dann habe ich Erzieher gelernt. Und das bin ich.
Wieso kann man denn nicht von der Sekundarstufe auf Primarstufe wechseln? Das heißt ja eigentlich von den Großen zu den Kleinen.
Formaler Fehler vom Zentrum für Lehrerbildung, die haben mir leider einen falschen Termin gegeben und zwar für die Neuabiturienten und nicht für die Altabiturienten. Somit war ich einen Monat zu spät, um mich umschreiben zu lassen und obwohl die junge Dame sich an mich erinnern konnte und ihren Fehler eingestanden hat, gab es kein Zurück mehr und ich habe dann, ja, ich glaube den guten und richtigen Weg am Ende gewählt.
Ja, sehr gut. Also Glück im Unglück.
Glück im Unglück.
Ja, also ich habe gestern den Hinweis bekommen, wenn es leicht geht, soll es so sein. Wenn nicht, dann ist ein anderer Weg vorbestimmt. Das war dann wahrscheinlich bei dir so.
Kann man so sagen.
Kann man nur hinnehmen, wa?
Ja, und die Erzieherausbildung war dann sehr leicht.
Ja, echt? Ja. Okay. Und aber du arbeitest ja jetzt nicht in einer Kita. Das heißt, du hast die Erzieherausbildung erfolgreich beendet. Du bist kurz Zeitungsstar gewesen, habe ich gehört. Und hast dann aber direkt den Schwenk genommen woanders hin oder hast du auch im Bereich Kita-Hort gearbeitet?
Also in der Ausbildung bestreitet man 4 Praktika und muss dafür mindestens 3 verschiedene pädagogische Bereiche durchleuchten. Und ja, im ersten Jahr war ich 10 Wochen in der Kita, das war auch alles schön. Und tatsächlich bin ich da mal kurz in die Zeitung gekommen. Überschrift war damals Exotmann in der Kita oder im Kindergarten. War ganz witzig. Und dann noch 1-2 Artikel, irgendwie ein Politiker hat es noch aufgegriffen und große Werbung für den Erzieherjob gemacht, dass man ja in Jogginghose vielleicht mal mit einer Modelleisenbahn durch irgendwelche Räume kriechen kann, was tatsächlich auch der Realität manchmal entspricht. Die nächsten Praktika waren dann aber alle in der Richtung Hilfen zur Erziehung, was ein pädagogischer Bereich ist, der sich mit der Heimerziehung und allem, was da dem SGB 8 eigentlich komplett befasst. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben. Da habe ich irgendwie gefühlt, okay, kleinere Gruppen, mehr Entwicklung, tatsächlich 24 Stunden am Kind. Das ist so das, wo ich dachte, da kann man sich sehen und bin dann direkt nach meiner Ausbildung einen Tag, nachdem ich die staatliche Anerkennung hatte, in Berlin bei einem Träger in eine Wohngruppe zum Arbeiten gegangen und hatte da 6 Kids und am ersten Tag ging es in Urlaub für 9 Tage mit 6 unbekannten Kindern, einer unbekannten Kollegin, an die Ostsee. Da durfte ich dann auf einem sehr, sehr kleinen Fernsehen 2014 das Wunder von Deutschland, Mario Götze, in einem Bungalow gucken. Ich glaube, der Bildschirm hatte ungefähr 10 Zoll. Also es war Wahnsinn. Ja, war richtig Stadionatmosphäre.
Ja, cool. Das ist ja auch krass, wa? Kommst du so die erste Woche da an und kennst eigentlich ja keinen? Und fährst direkt in Urlaub.
Genau. Ja. Für mich ein guter Einstieg, weil man ins kalte Wasser geschmissen wird. Und man muss dazu sagen, die Kinder sind etwas raus aus ihrer Komfortzone. Mhm. Die sind nicht an ihrem sicheren Ort und somit fällt das gegenseitige Kennenlernen relativ leicht, weil jeder eben gucken muss, wie positioniert er sich, wie streng ist man, wie viel probiere ich schon als Kind aus. Das ist in dem Zuhause, wo die Kids sonst sind, sicher anders und ein bisschen schwieriger, weil sie einfach viel mehr Schlupflöcher haben und sich auskennen.
Ja. Wie alt warst du da?
24. 24 also, Jahre, genau.
Und die Kinder, die ihr betreut habt?
Damals, der Jüngste war 7 und der Älteste damals war schon 15. Genau. Ach. 2,5 Jahre war ich da in ähnlicher Konstellation, auch von den Kindern. Es war sehr, sehr stabil. Wir hatten, glaube ich, nur 2 Wechsel innerhalb von 2,5 Jahren. Und ja, die sind dann alle ein bisschen groß geworden.
Weil jetzt betreut ihr ja auch ältere Kinder, ne? Da geht es ja, glaube ich, erst ab, wenn ich richtig gelesen habe, 14 so wirklich los.
Genau, unsere Einrichtung jetzt von der Johannita, das Haus der Jugend, hat 17 Plätze und ist ausgerichtet für tatsächlich die Älteren ab 14. Und unsere Jüngste ist gerade 14 und der Älteste ist 23. Mhm. Also schon, wir reden über Jugendliche bis dann hinein in die junge Volljährigkeit.
Meinst du hättest den Job hier auch schon mit 24 als Einstieg machen können? Also weil der Abstand vom Alter ja nicht unbedingt so groß ist, ne?
Der Abstand ist nicht groß, das ist eine Hürde, das stimmt. Aber wir haben Kollegen, die in dem Alter auch sind. Ich glaube, unsere jüngste Mitarbeiterin ist 24. Die macht das ganz toll. Je jünger man ist, desto klarer muss man sein. Mhm. Je klarer ich bin, desto mehr wird mit den Kids klar, ich bin nicht auf einer Ebene, sondern ich habe hier im Endeffekt eine Rolle und eine Aufgabe zu erfüllen und die heißt nun mal dann Erzieher sein. Mhm. Und da gehören natürlich auch ganz viel die schönen Sachen dazu, die überwiegen hier, aber es gehören dann auch die nicht so schönen Sachen dazu. Konsequenzen, Stress aushalten, wir halten hier ganz, ganz viel aus, man muss hier ziemlich hart gesotten sein, nicht alles mit nach Hause nehmen. Weil dann kriegt man selbst Probleme, weil wir reden hier von Suizidalität, über Selbstverletzung, starke Weglauftendenzen, die man auszuhalten hat. Ja, also und natürlich die schönen Seiten überwiegen, habe ich ja schon gesagt. Also der Kinoabend oder im Urlaub werden wir auch mal fahren, mindestens einmal im Jahr mit den Kids. Das sind die tollen Dinge. Mhm. Aber die schlimmen Dinge sind natürlich irgendwie trotzdem immer im Kopf. Ja. Jeder, der hier anfängt bei uns als Erzieher, dem sage ich immer einen Satz, wo ich hoffe, dass der niemals in Erfüllung geht. Aber ich sage, man muss hier damit rechnen, wenn man früh seine Runde dreht, in ein Zimmer zu kommen, wo vielleicht ein Jugendlicher sich das Leben genommen hat.
Echt? Ja, so krass.
Das muss man aushalten können, beziehungsweise muss man es zumindest mal gehört haben, dass es eine Möglichkeit ist. Mhm.
Sind also so eine Ernstfälle schon eingetreten, Tatsache, bei euch?
Suizid nicht. Wir haben suizidale Gedanken und selbstverletzendes Verhalten immer wieder. Das ist aber auch ein relativ, so der Klassiker von den Symptomen, die die Kids zeigen, aus einfach ihren Störungsbildern heraus.
Würdest du sagen, dass eure Arbeit gefährlich ist?
Ich glaube, unsere Arbeit ist nicht viel gefährlicher als viele andere Arbeiten, aber man sollte schon Respekt davor haben. Also Delinquente oder gerade nicht zu steuernde Jugendliche können über Grenzen gehen, die wir uns vielleicht nicht vorstellen können. Also in Berlin, in meiner ersten Arbeitsstelle, hatte ich einen Jungen, der war, als ich anfing, 9. Und der hatte wirklich einen sehr, sehr großen Rucksack an Problemen bei sich und ist relativ regelmäßig wirklich ausgeflippt, so wie man sich das vorstellt, mit Türen zertreten, auf uns losgehen, beißen. Und das Längste, was ich da ausgehalten habe, waren mal 2,5 Stunden, die er einfach auf mich eingeschlagen hat. Und ich habe mit Händen hinterm Rücken vor ihm gestanden und habe gewartet, bis er ansprechbar war. 2 Stunden später haben wir auf der Couch gesessen, gekuschelt. Mhm. Bindungsstörung. So der Klassiker. Ich halte aus und schau mal, wie weit kann ich gehen, dass der andere mich noch mag. Mhm. Und mag der mich dann noch, dann ist die Bindung stark genug gewesen.
Ja, ja, ja. Mhm.
Es ist immer wieder ein Überprüfen von den Kids, weil sie eben nicht aus starken Bindungen kommen. Können die das aushalten, wenn ich mal nicht nett bin?
Mhm. Also ist jetzt meine laienhafte Erklärung, vielleicht liege ich ja auch falsch, aber vielleicht ist es ja auch so ein Abklopfen, ob es überhaupt lohnt, da Emotionen reinzupacken.
Genau. Ja. Genau, absolut richtig. Das ist oft Angst, etwas zu verlieren. Mhm. Und auch so eine selbsterfüllende Prophezeiungen. Die Kids sagen, mich mag eh niemand. Warum sollte ich also etwas oder mein Verhalten daran anpassen, dass mich jemand mag? Der lässt mich eh wieder im Stich. Also wird das überprüft.
Mhm. Ja, macht Sinn. Ja, klar. Genau. Will ja keiner am Ende alleine dastehen und was investiert haben.
Genau. Mhm. Und dann vielleicht noch jemand, den man selbst mag, verlieren. Das wäre ja das Schlimmste. Das haben sie nämlich alle schon.
Und sind eure Jugendlichen, also wie lang sind die so bei euch im Haus?
Unterschiedlich, sehr, sehr unterschiedlich. Angelegt ist die Hilfe relativ lang und dauerhaft. Wir reden über 2 bis 5 Jahre, würde ich schon sagen. Hm. Es gibt welche, die auch nur kurzzeitig mal hier sind, weil es kurz einen Krach in der Familie gibt. Sind oft dann Selbstmelder, die bei uns vor der Tür stehen oder beim Jugendamt, wo dann abzusehen ist. Bei den Kids, die wirklich aus der Familie genommen werden, also in Obhut genommen werden vom Jugendamt, ist meistens die Rückführung gerade in dem Alter relativ schwierig. Mhm. Und oft vom Jugendlichen selbst dann auch nicht mehr gewollt.
Ah, okay, ja. Da ist einfach schon zu viel passiert.
Genau, und wenn man überlegt, mit 14 hier vielleicht einzuziehen, geht man vielleicht bis 18 in die Schule, macht noch seine Ausbildung, 3 Jahre ist man 21 und dann entlassen wir ihn vielleicht in die Freiheit, dann war man 6 Jahre, 7 Jahre hier. Das ist ein langer Zeitraum, aber so zwischen 2 und 5 ist schon der Durchschnitt.
Okay, das heißt, ihr seid ja auch wahrscheinlich ein relativ gut eingeschliffenes Team, also nicht nur die, die hier mitarbeiten, sondern auch die Kinder, die hier vor Ort sind.
Ja, wir haben sehr, sehr große Stabilität auch im Team. Das ist nicht so ganz normal in dem Bereich. Ich finde das super, es macht mir ganz, ganz viel, es macht es mir ganz, ganz leicht zu arbeiten und vielleicht die ein paar Dinge drumherum vielleicht auch zu machen. Das Team ist super stabil, ich glaube, weil unser Arbeitgeber einfach auch toll ist. Wir haben da ganz, ganz großes Glück, dass wir bei vielen Dingen, wo wir einfach Wünsche äußern, die relativ zeitnah erfüllt werden, wir hier in einer kleineren Gruppe arbeiten, als es normal ist. Wir haben 6 Kinder in einer 24-Stunden-Betreuung, was einer kleinen Gruppe in unserem Bereich entspricht. Und normal sind halt 8 bis 9 Kinder in so einer Gruppe. Wenn man sich das dann überlegt, dass man vielleicht alleine im Dienst ist mit 8 Kindern, dann ist die Belastung doch enorm höher, als wenn man 6 Kinder hat. Hm. Genau, und dadurch sind ganz, ganz viele Mitarbeiter schon mehr als 4, 5 Jahre hier und natürlich ist das Arbeiten leichter.
Ja, aber ihr habt jetzt hier auch keine Trennung, Mädchen, Junge, irgendwie soweit, das quasi, die kommen auch gut miteinander klar. Also gerade so das Alter, Pubertät kommt ja auch langsam drin oder sind mittendrin. Funktioniert das oder habt ihr da Schwierigkeiten manchmal?
Also alle unsere Gruppen sind heterogen, ja, wir haben gemischte Gruppen, Mädchen und Jungs. Natürlich ist das, gibt es da Pro und Contra. Mhm. Wir hatten schon auch Beziehungen innerhalb des Hauses, die erste große Liebe. Das funktioniert alles ganz toll, solange es läuft. Und danach ist der große Hass vielleicht da. Und, aber ansonsten, ich glaube, es ist bereichernd. Es ist bereichernd, mit nicht nur Unterschied zwischen den Geschlechtern zu wohnen, sondern auch zwischen verschiedenen Kulturen. Also ich glaube, wir haben zurzeit 6 Nationalitäten im Haus bei 17 Kindern. Heißt relativ bunt, aus allen Ecken der Erde irgendwie Kids, die bei uns zu Hause sind. Und das macht es eigentlich spannend. Das macht es schon spannend, weil jeder eben was anderes von sich mit reinbringt. Seine Kultur, seine Stärken, seine Schwächen und vielleicht auch seine Kenntnisse oder eben Nichtkenntnisse, die man hat. Man lernt eben toll voneinander. Und Mädels und Jungs sind anders. Und ja, es passt. Ich glaube, es ist gut so. Ich glaube, es ist gut so, weil es ist auch Realität. Mhm. Wenn wir sie jetzt hier in ihre Geschlechter, sage ich mal, drängen und keinen Kontakt zu dem anderen Geschlecht zulassen, draußen in der freien Welt, sage ich mal, wo wir nicht mehr den Schutz drauf haben, begegnen sie ihm ja. Also können wir vielleicht hier in den Gruppen auch schon Kontakte oder Beziehungen, wie gehe ich das richtig an, wie gehe ich auch Freundschaften an mit dem anderen Geschlecht. Das ist ja auch ein Problem in dem Alter. Es geht eigentlich immer um irgendwie große Liebe oder eben vielleicht eben nicht die große Liebe und vielleicht das erste Mal ausgenutzt werden. Und vielleicht können wir im Umgang mit den gemischten Gruppen da ein bisschen helfen, dass es einfacher ist, sich auch draußen zurechtzufinden.
Ja, das stimmt allerdings. Jetzt habe ich ja gerade das erste Mal so eine Wohneinrichtung von innen gesehen, als wir hier durchgegangen sind. Und es ist ja wirklich so, du hast hier jetzt quasi mehrere Zimmer, die vom Flur abgehen, eine gemeinsame Küche und wahrscheinlich ein gemeinsames Bad. Also das ist schon wie eine WG und die müssen sich ja dann auch arrangieren. Wie viel machen die allein? Oder ist dann hier abends jemand mit vor Ort von euch als Team? Also weißt du, was ich meine? Wie eigenständig sind sie und was müssen die abdecken und was deckt ihr dann am Ende ab?
Also, wir sitzen ja gerade in der Jugendwohngruppe 1, wie es bei uns heißt. Ist eine Jugendwohngruppe mit betreuungsfreien Zeiten. Ist nochmal etwas anderes als unsere 24-Stunden-Gruppe. Unsere 24-Stunden-Gruppe ist tatsächlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage. Im Schaltjahr sogar noch ein mehr betreut. Und da ist immer jemand da. Mhm. Also da ist tatsächlich immer jemand da, ob nachts, ob tags, ob egal wann. Man ist immer erreichbar. Dann haben wir drei Gruppen, die in den Jugendwohngruppen unter Jugendwohngruppen laufen und die haben betreuungsfreie Zeiten. Heißt, die sind am Morgen und in der Nacht alleine. Heißt, es ist eine Jugend-WG mit Betreuung in der Kernzeit zwischen 8 bis 20 Uhr. Kommt immer drauf an, wer was, welche Themen hat. Wir haben auch Leute, die im Schichtsystem arbeiten oder eine Ausbildung machen. Da macht es für uns keinen Sinn, um 8 hier zu sein, wenn der vielleicht aus der Nachtschicht kommt, dann brauchen wir nicht arbeiten, sondern gehen dann vielleicht in die Abendstunden. Genau, da ist auch die großen Unterschiede zwischen der Selbstständigkeit in der Regelgruppe, wo wirklich 24-Stunden-Betreuung ist, sind die Kids noch relativ am Anfang. Die können oft schon alleine Wäsche waschen oder auch die ersten Gerichte kochen, schaffen es vielleicht schon alleine aufzustehen, pünktlich zur Schule zu gehen. Klingt vielleicht ein bisschen banal, aber auch einem 14-Jährigen oder 15-Jährigen muss man teilweise aus dem Bett helfen. Und die Wohngruppen von den drei, die wir haben, da gibt es auch nochmal Abstufung. Aber hier sind wir auf jeden Fall darauf bedacht, dass die es schaffen, ihrer Pflicht, also ihrer Schule, ihrer Ausbildung oder ihrem Projekt, in dem sie teilnehmen oder der Sprachschule, dass sie da alleine hinkommen und wir eben nicht mehr den großen Wegdienst machen müssen. Und dann gibt es so Unterschiede im Einkaufen. In der Regelgruppe wird komplett mit den Betreuern eingekauft. Die Kids müssen zwar mit und dürfen helfen und dürfen sich auch viel wünschen, sind aber noch ein bisschen abhängig. Und in den Wohngruppen bekommen die Kids schon eigenes Geld, um sich zu versorgen. Unterschiedlich auch die Intensität. Es gibt zwei Gruppen, in denen wirklich nur Lebensmittel selbst besorgt werden. Und eine Gruppe bekommt tatsächlich ihren kompletten Satz, das nennt sich Hilfe zum Leben. Und davon muss dann alles getilgt werden. Also Essen, Trinken, Haushaltsartikel, Hygieneartikel, der Arztbesuch, irgendwelche Medikamente. Das wird dann eben alles in diesem Satz abgebildet und der muss reichen. Mhm. Und das wird trainiert.
Und wie teilt ihr ein, wer in welche Betreuungsform kommt? Oder wird das anders gemacht?
Nee, also es gibt Rücksprachen mit dem Jugendamt, das ist ja unser Auftraggeber und wir schauen dann nach Entwicklung. Also erstmal geht es schon ein bisschen nach Alter. In den Jugendwohngruppen, es ist erlaubt ab 14, aber wir sagen, 14 ist doch relativ jung, also ab 16 kann man da schon was machen. Und wie weit ist derjenige? Schafft er es? Also brauchen wir ihn eigentlich dazu unterstützen, mal die Preise zu vergleichen oder macht er das von alleine? Kriegt er sein Zimmer ein bisschen hin? Wir achten nicht darauf, dass man in den Zimmern operieren könnte, sondern es geht darum, dass es hygienisch ist und nicht gesundheitsgefährdend. Aber ich bin niemand, der sagt, wenn das Zimmer nicht aufgeräumt ist, dann ist das eine Katastrophe. Denn das habe ich auch nicht gemacht. glaube ich.
Ja, zumindest. Ich glaube, da erkennen sich bestimmt einige wieder, oder? Also, sei verziehen.
Ja. Genau, und dann ist es tatsächlich auch immer ein Experiment. Also wir haben immer eine Prognose und schauen so ein bisschen voraus, wenn wir einen Jugendlichen in die Jugendwohngruppen aufnehmen und sind dann manchmal total überrascht, wie gut es läuft. Und manchmal denken wir, was ist da los? Der ist doch eigentlich viel weiter. Der hat uns doch gezeigt, dass er das alles kann. Aber manchmal ist diese Freiheit, diese Autonomie, die sie dann in den Jugendwohngruppen genießen, tatsächlich auch ein bisschen erstmal traumatisierend vielleicht. Und dann, oh mein Gott, jetzt muss ich alles alleine machen und habe gar keinen. Das klappt aber meistens nach den ersten 3 Monaten, dann wird das Alltag und dann wird es trainiert von uns. Dann gibt es eben, wo brauchst du Hilfe, was brauchst du, wenn das Geld immer am dritten Tag weg ist für Lebensmittel, was brauchen wir, wenn wir einkaufen gehen, vielleicht einen Einkaufszettel, so eine banalen Sachen, einfachen Dinge, üben wir dann. Oder wo kommt das Waschpulver hin? Das ist auch immer interessant. Waschpulver, da gibt es hier wirklich große Workshops manchmal. Und das ist wirklich lustig, wie viele Stunden man mit Waschpulver, Waschmaschinen, Trocknern verbringen kann. Ja. Mit Jugendlichen.
Ja, verrückt, ne? Hast du eine lustige Anekdote gerade, wenn du das so sagst?
Tatsächlich sind wir gerade in der Gruppe, wo es immer um die Waschmaschine geht. Also ich habe oft das Gefühl, dass hier Weichspüler konsumiert wird. Die Mädels sagen immer, das ist eben wichtig, dass man viel Weichspüler benutzt, damit auch das wirklich gut riecht. Aber irgendwie haben wir da jetzt eine Situation, wo ich sage, da wird jetzt tatsächlich auch ganz schön rausgeschmissen. Und da sind wir dran, irgendwie zu gucken, wie viel Patronen oder wie heißt das, Deckel von dem Weichspüler kommt denn da in so eine Waschmaschine. Ja, und dann ist ganz lustig immer, wenn die sich hier selbst, die Jugendlichen brauchen alle halbe Jahre immer so ein bisschen Veränderung ihrer Gruppenregeln. Das machen die mit uns zusammen, aber eben ganz viel selbst. Die sollen ihre Gruppenregeln selbst aufstellen. Und genau dann funktionieren die natürlich nicht. Also jedes Mal, wenn die umgestellt werden und eigentlich vorher alles doof war, hinterher ist noch mehr zu tun. Und Waschtage, wir führen Waschtage ein. Jedes Kind hat einen Waschtag. Wochenende sind so Extratage, kann man sich so... Also eigentlich ist die Waschmaschine an dem Tag, wo man Waschtag hat, immer besetzt und genau, da gibt es dann so Einzelgespräche, weil das immer ganz wichtig ist, wann ich meine Wäsche wasche. Genau. Wäsche waschen ist auch bei den Nachbarn ein Thema, die kommen dann auch gerne mal und sagen, warum wird um 1 bei uns noch Wäsche gewaschen? Die Jugendlichen machen die dann an, aber ich sage dann auch gerne um 1 ruhig hochgehen und mal richtig sich beschweren.
Ja. Welche Nachbarn wären das? Also jetzt hier andere Gruppen dann quasi?
Nee, andere ganz normale Hausbewohner. Also wir wohnen hier mit, ist auch vielleicht ein bisschen unüblich für eine Jugendhilfeeinrichtung. Wir haben mehrere Wohnungen in einem großen Mehrfamilienhaus. Und da gibt es natürlich Konflikte auch mit den normalen Nachbarn.
Ja, stimmt. Aber ist ja eigentlich ein super Training, weil das hast du ja dann auch, wenn du ausziehst.
Also lebensnah sind wir auf jeden Fall. Das ist immer das, was ich sage. Vielleicht sind wir nicht die allerschönste Einrichtung von außen, aber wir sind auf jeden Fall sowas von an der Realität und an der Lebensnähe dran. Das finde ich gut. Da müssen sie dann auch durch. Da gibt es auch keine schützende Hand drüber. Wenn man um 1 eine Waschmaschine anmacht, dann kann man, glaube ich, wissen, dass es da drunter ein bisschen poltern könnte.
Ja, das stimmt wohl. Spätestens danach. Wenn der Nachbar todmüde an der Tür klopft. Als ich mich quasi vorbereitet habe auf das Gespräch, habe ich überlegt, also kann man das Haus als Jugendheim bezeichnen oder wäre das was völlig anderes?
Früher hat man sicher Kinderheim gesagt. Jetzt sagt man Jugendheim oder stationäre Jugendhilfeeinrichtung. So heißt es in den ganzen Konzepten, die man schreibt. Aber nee, Jugendheim kann man sagen.
Echt, ja? Ah, okay. Ja. Ist irgendwie so ein harter Begriff und wenn du das so erzählst, klingt es gar nicht so, wie man sich vielleicht ein Jugendheim klassischerweise vorstellt.
Viele sagen auch Kinderheim und bei ganz vielen klingeln da irgendwie ganz, ganz schreckliche Glocken. Ich finde es gar nicht so schlimm. Es ist meiner Meinung nach gar nicht wichtig, wie man das hier nennt, sondern was hier passiert. Also wir sind zu Hause für Kids, die in ihren Herkunftsfamilien oder vielleicht eben auch durch Flucht oder Kriege aus ihrer Heimat vertrieben worden sind. Den bieten wir ein Zuhause. Und Zuhause sein ist doch das Schönste. Wir nennen es vielleicht Zuhause.
Ja, also ist auf jeden Fall der schönere Begriff. Ja. Weil ich habe jetzt auch überlegt, wenn ich jetzt in der Situation wäre, dass ich von zu Hause weg muss oder möchte, also du hast ja beides erzählt, und dann ist die Option quasi Kinderheim bzw. Jugendheim, klingt ja irgendwie nicht so charmant. Oder wie ist so eure Erfahrung, kommen die dann gerne her? Also oder gibt es da Widerstände?
Auch da total unterschiedlich von, oh mein Gott, ich bin jetzt endlich angekommen, mir geht es jetzt gut, mir kann nichts mehr passieren, ich bin jetzt in einem wirklich geschützten Rahmen, bis hin zu großen Loyalitätskonflikten, das Jugendamt hat mich aus meiner Familie geholt, ohne Grund, und jetzt muss ich bei euch sein. Wir versuchen darauf zu achten, dass die Kids hier freiwillig herkommen. In unserem Aufnahmeverfahren versuchen wir, mit den Kids tatsächlich so zu sprechen, um zu sagen, das passiert hier, hast du darauf Lust? Und dann gibt es eigentlich eine Rückmeldung vom Jugendlichen. Und ja, ob das dann tatsächlich immer ehrlich ist, das ist eine andere Geschichte. Aber wir hoffen und hören relativ gut raus, dass die Kids gerne bei uns sind. Sonst wären sie auch nicht immer so lange hier. Mit 18 darf man direkt ausziehen, wenn man das möchte. Dann ist man freigelassen auf die große, weite Welt. Die meisten Kids bei uns stellen einen Antrag auf Hilfe für junge Volljährige, heißt das. Das müssen sie selbst machen. Natürlich kriegen sie da auch Hilfe und Unterstützung von uns und dürfen dann auch in den meisten Fällen übers 18. Lebensjahr bei uns bleiben und sich entwickeln. Und die meisten machen das.
Ja.
Ganz toll ist auch eine Jugendliche, die wir haben, die ist auch 18 und möchte sich gerne jetzt demnächst ihr Einzugsdatum bei uns tätowieren lassen, was natürlich, ich rate davon etwas ab, aber natürlich ist das eine schöne Sache und ist natürlich auch ein Moment, wo man sagt, okay, cool, das lohnt sich hierfür zu arbeiten, ja, dass man irgendwie, sie beschreibt es als einen Neuanfang und ihre Rettung. Soweit würde ich vielleicht nicht gehen. Sie hat ganz, ganz viele tolle Sachen dafür selbst getan, dass sie hier gut klarkommt und in der Ausbildung startet. Aber es ist schon ein bisschen, ja, herzergreifend.
Ja, glaube ich gerne. Ja. Andere lassen sich das Geburtsdatum tätowieren oder Hochzeit oder so. Und ja, ist schon cool irgendwie.
Ja.
Und wenn du hast ja gesagt, manchmal stehen die bei euch vor der Tür und klopfen quasi selber an. Also beim Jugendamt, wenn es kommt und die Kinder rausnimmt, kann ich mir das total erklären, wie das funktioniert. Aber wenn jetzt ein Kind sagt, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber ich glaube, es gibt ja so die Außenwahrnehmung, die Innenwahrnehmung und dann gibt es noch die persönliche, also eine Familieninnenwahrnehmung, aber eine persönliche als Kind und kann mich schon auch ungerecht behandelt fühlen, ohne dass jetzt von außen betrachtet da wirklich irgendwie ein Fall vorliegt, der behandelt, also ne, bei dem ihr tätig werdet. Wie funktioniert es, wenn jetzt Kinder bei euch auf der Matte stehen und sagen, ob jetzt berechtigterweise oder unberechtigterweise, ist ja total egal, aber wie klopft ihr das so ab und wie kann man das tatsächlich klären, ob der Fall so brisant ist, dass man da wirklich eingreifen muss?
Also die Kids, die hier vor der Tür stehen, haben meistens tatsächlich ein Problem und bei diesem Schritt zu gehen, Der ist schon heftig. Zu sagen, ich möchte nicht mehr zu Hause leben, das ist ein Schritt, den man nicht einfach ohne Grund und aus einer Laune heraus macht. Da haut man vielleicht zu einem Kumpel ab. Aber sich bei einem Heim, wie wir sind, vor die Tür zu stellen und zu sagen, helft mir, holt mich zu Hause raus, da sollte man schon hinhören. Das ist der erste Grund, warum man in Obhut nehmen kann. Das ist eine Selbstmeldung. In anderen Fällen, wo Kinder vielleicht auch jünger sind, wird gerne auch eine Kinderschutzfachkraft hinzugezogen oder auch als Insofa bekannt, insoweit erfahrene Fachkraft. Das kann man machen, da kann man dann im Endeffekt Bögen ausfüllen. Man kann sich mit allen Parteien zusammensetzen, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht nur die Seite des vermeintlichen Opfers hört, oh, meine Eltern schlagen mich, vielleicht ist das gar nicht so, sondern wir sollten dann einfach alle Seiten hören und das macht das Jugendamt dann eben mit so einer Kinderschutzfachkraft. Und guckt einfach, was passiert jetzt, was macht man. Wenn die bei uns vor der Tür stehen, ist ja für die immer im Kopf, okay, ich gehe da hin, ich werde aufgenommen, kriege ein Bett und fertig ist. In der Realität sieht das etwas anders aus. Meistens wird es so gehandhabt, dass die Kinder erstmal in einen Krisennotdienst kommen, also in einen Kinder-Jugend-Notdienst, der bei uns zum Beispiel in Luckenwalde ist. Von da aus gibt es dann Meldungen ans Jugendamt und die kümmern sich darum, wie es weitergeht. Also so ein Krisendienst ist so die erste Anlaufstelle für Kids, die von zu Hause weg wollen, sich da zu melden. Die haben dann noch ganz, ganz andere Methoden als wir, die ja schon in dem stationären Setting arbeiten. Mhm. Genau. Und da geht es dann wirklich los mit Befragungen. Dann schaut man, welche Termine stehen aus. Es werden körperliche Untersuchungen mitunter gemacht. Kommt immer darauf an, was die Kids eben erzählen. Mhm. Was sie Schlimmes erleben zu Hause oder auch nicht.
Aber ist es so, dass sie dann tatsächlich schnell auch rauskommen? Also kann ja wirklich mal ein ganz brisanter Fall sein und die müssen da dringend weg. Wie lange dauert das in der Regel, bis die dann wirklich, also, ne?
Es gibt den Fall, dass es sofort geht. Hm. Also wenn ich, es gibt in Obhutnahmeberichte, wo man tatsächlich in den ersten Sätzen liest, dass da eine sofortige Herausnahme der Kids aus der Familie einfach notwendig ist, wenn die Wohnung so zugemüllt ist, dass die Kinder vielleicht aus der Mülltonne essen und so weiter, sind dann so die krassen Fälle. Aber ansonsten können in Obhutnahmen tatsächlich auch gegen den Willen der Eltern relativ schnell durchgeführt werden, auch mit Hilfe der Polizei, wenn es sein muss. Es ist nicht so selten.
Echt, ja?
Ja. Krass. Welche Eltern geben denn ihre Kinder her, egal wie schlecht sie behandeln?
Ja, stimmt.
Niemand möchte das. Das sind auch Dinge, die einfach nicht schön sind, aber leider Gottes gibt es so etwas. Und den Kids muss dann einfach geholfen werden und dann geht es tatsächlich schnell. Hm. Es gibt allerdings auch Fälle, wo wir sagen, wir entlassen wieder nach Hause, wo wir sagen, unserer Ansicht nach liegt da immer noch eine Kindeswohlgefährdung vor. Ich würde diesen Jungen nicht wieder nach Hause lassen. Hm. Wir hatten jetzt vor kurzem so ein Beispiel von einem halben Jahr ein junger Mann, der Hilfe bei uns gesucht hat, der dann auch eine Weile hier eingezogen ist, dann wieder nach Hause wollte, unserer Meinung nach relativ manipuliert von der Mutter. Und ja, jetzt vor kurzem hat er sich wieder selbst gemeldet und ist wieder in den Kinder-Jugend-Notdienst gegangen. Mhm. Sucht also wieder Hilfe. Mhm. Okay. Es wird, genau, es ist oft schwarz-weiß. Es ist entweder alles gut oder es ist schlecht. Naja, aber wir werden auch nie immer die Wahrheit herausfinden, ganz klar.
Nee, nicht möglich. Wahrscheinlich nicht.
Wir sind nicht dabei.
Das stimmt wohl. Habt ihr denn mit den Eltern oder Sorgeberechtigten viel Kontakt? Und also falls ja, wie funktioniert es?
Unterschiedlich. Also wenn die Eltern sorgeberechtigt sind, brauchen wir sowieso ganz, ganz viel Kontakt, weil wir gar nicht alles allein entscheiden können. Wir haben zwar meistens eine Vollmacht für die groben Dinge, die das Leben abbildet, aber extra Sachen wie Klassenfahrten und so weiter, darum müssen wir dann, oder Ausbildungsverträge, wenn die noch nicht volljährig sind, müssen dann eben noch mit von den Eltern unterschrieben werden. Also eine Zusammenarbeit ist notwendig. Wie gut die läuft, ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gilt von, Sie können sich jede Unterschrift abholen, die Sie wollen, aber erzählen Sie mir bloß nicht über mein Kind, von dem möchte ich nichts mehr wissen, bis hin zu einem ganz, ganz tollen Zusammenarbeiten, wo einfach auch ganz klar reflektiert wird, was lief denn früher falsch, wo waren wir überfordert, warum haben wir vielleicht auch geschlagen. Und das ist ein tolles Arbeiten, weil einfach dieses Kind verliert nicht die Seite der Eltern. Sie sind immer noch die im Endeffekt wohlwollenden Eltern und kümmern sich, können vielleicht aber einfach das Zuhause durch vielleicht auch Selbsterkrankungen nicht mehr bilden, aber sind im Endeffekt immer noch emotional für ihre Kinder da. Und das ist die tollere Arbeit. Das ist die tollere Arbeit. Wenn Eltern sagen, ich kann es vielleicht zu Hause nicht, ich bin überfordert, ich habe vielleicht meine eigenen Baustellen, aber ich liebe mein Kind und ich bin immer für ihn da oder für sie da und ihr könnt mich immer erreichen. Oder mein Kind kann mich vielleicht einmal im Monat fürs Wochenende besuchen. Das schaffe ich. Das versuche ich. Und das sind dann genau diese Themen, daran wollen wir mehr arbeiten. Und dann gibt es aber, wie gesagt, auch die Eltern, die eben gar nicht wollen und für die wir manchmal dann auch der Teufel sind, was auch verständlich ist. Mhm. Ja, wir beherbergen ihr Kind oder das Kind lebt hier und bekommt hier eine Hilfe. Und die Eltern sind der Meinung, dass sie es zu Hause vielleicht viel, viel besser machen oder anders machen, verstehen die Hintergründe vielleicht nicht. Und dann ist schon klar, dass wir auch manchmal den schwarzen Peter bekommen.
Mhm. Also das klingt ja tatsächlich viel schlimmer als die erste Variante, also, ne, wenn die Eltern irgendwie noch zumindest den Willen haben, was zu machen. Aber wie, also du hast ja schon gesagt, man muss sich abgrenzen, aber wie grenzt man sich bei sowas ab? Geht ja tatsächlich auch irgendwie gegen eure Person und man sieht das ja nochmal aus einer anderen Perspektive. Also hier habt ihr zwar die Kinder, die mal vielleicht auch querschlagen und Scheiße bauen, aber das kann man irgendwie noch verknüsen, glaube ich. Aber das sind erwachsene Menschen. Und wie geht man damit um?
Wie gehen wir damit um? Also ganz viel Teamberatung, Supervision und Weiterbildung. Wenn ich Dinge nicht verstehe, dann gibt es halt relativ viele Methoden, wo ich mir einfach Rat holen kann. Im Team meistens schon, das reicht oft. Ansonsten heißt es für uns eben auch Reflexion, Reflexion, Reflexion. Wo haben wir vielleicht Knöpfe gedrückt, dass das Elternteil extrem aggressiv uns gegenüber ist oder extrem manipulativ? Woran müssen wir arbeiten an der Kommunikation? Halten wir unsere Standards? Heißt das, schaffe ich es denn wirklich monatlich oder wöchentlich, wie ist es ausgemacht, mit dem Elternteil Infos zu tauschen? Vergesse ich das als Einrichtung natürlich jedes zweite Mal, werde ich irgendwann unglaubwürdig und vielleicht fühlen sich dann Eltern auch nicht wahrgenommen oder nicht wertgeschätzt in dem, was wir hier machen oder was die für uns machen. Und dann haben wir natürlich ein Problem. Das heißt, wenn wir unsere Arbeit gut machen, kann, glaube ich, jeder mit einem guten Gewissen nach Hause gehen. Wenn nicht, müssen wir uns natürlich hinterfragen und besser werden. Mhm. Und die Eltern sind immer mit im Boot. Das muss so sein. Und unsere Kids sind so alt, dass wenn sie sowieso Kontakt wollen mit den Eltern, dann haben sie Kontakt mit den Eltern. Mhm. Das haben wir zu akzeptieren, wenn es manchmal vielleicht nicht förderlich für die Entwicklung ist. Aber identitätsstiftend ist immer, wenn ich mit der Familie arbeite. Mhm. Und deswegen ist das auch immer Ziel. Und das höchste Ziel in der Jugendhilfe, in der stationären, ist die Rückführung in die Heimatfamilie. Das ist das Wichtigste. Schaffen wir das mit einem guten Gefühl, dann haben wir unseren Auftrag erledigt und sind vollauf zufrieden.
Gibt es irgendwelche No-Gos? Also, weil klar, ihr habt ja ältere Kinder, die können wahrscheinlich, die gehen eh zur Schule, die gehen zur Ausbildung, haben Freizeiten und so. Aber gibt es irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, da sind Grenzen, das dürfen sie dann ab einem bestimmten Punkt nicht? Also, ja, ganz harte Regeln und Verbote, nennen wir es mal Verbote.
Also, ganz harte Regeln und Verbote gibt es natürlich. Also, Alkohol, Drogen sind hier tabu. Hm. Finden wir zum Beispiel illegale Substanzen bei einem unserer Kids, dann gibt es hier die Nulltoleranzschiene und wir holen die Polizei. Dann sollen die tatsächlich entscheiden, inwieweit das strafrechtlich interessant wird. Wir haben dann den pädagogischen Teil noch zu liefern. Das ist natürlich ein Verrat am Kind, aber alle Kids wissen es. Hm. Sie wissen ab dem ersten Tag an, dass wenn hier illegale Substanzen im Spiel sind, wir da tatsächlich keine Handhabe haben und genau diesen Stiefel fahren. Ansonsten arbeiten wir sehr, 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 sehr offen. Das heißt, die Kids bekommen eine riesenlange Leine und dürfen die mit ihrem Verhalten entweder länger werden lassen, bis wir irgendwann die Leine komplett abmachen, oder sie machen sie durch ihr Verhalten immer kürzer. Das geht beim WLAN los. WLAN ist ja wie der Sauerstoff zum Atmen in der Jugend. Das ist ja, wenn es kein WLAN gibt, dann wird durch die ganze Stadt getingelt und die WLAN-Spots werden über die Zeit, die sie eben offen sind, genutzt. Bis hin zu tatsächlich, wir sagen, Beurlaubungen finden nicht statt, weil es nicht gut ist. Aber richtig harte Regeln, so dass wir sagen, oh, um 8 gibt es kein Frühstück mehr, weil dann müssen alle aus dem Haus sein, oder 18 Uhr bis 19 Uhr ist Abendbrot und auf jede Stunde kommt nur eine Scheibe Wurst, das ist Quatsch. Mhm. Gibt es aus anderen Einrichtungen, wie man von Mitarbeitern hier hört, das ist aber nicht unser Stil. Ich möchte, dass die Kids alleine lernen. Mhm. Ich möchte denen nicht alles vorgeben. Das ist mir zu einfach. Und mir auch zu anstrengend.
Ja, hat natürlich zwei Seiten, ne? Und Leine länger lassen ist der optimalere Fall, aber Leine kürzer werden, also jetzt hast du WLAN gesagt, das ist natürlich, also der Hebel schlechthin, ja, den kennen wir ja alle, aber zum Beispiel jetzt in einer offenen Gruppe, wo sie ja viel alleine machen, also welche Hebel gibt es denn da überhaupt großartig noch?
Ah, es gibt zum Beispiel so tolle Sachen, wenn die Kinder, wenn wir Raucher hier haben und die lassen sich dabei erwischen, wie sie zum Beispiel in den Räumlichkeiten der Einrichtung rauchen, das haben sie eine Zeit lang relativ häufig probiert, stellen sich zum Glück eben jugendlich an, dass sie sich auch wirklich erwischen lassen. Und dann gibt es halt so schöne Dinge, dass ich in der Hauptzeit, wo was los ist ums Haus, da gibt es halt einen Kippendienst. Die müssen den komplette ums Haus und dann gehe ich immer mal kontrollieren und schaue, dass auch wirklich jede einzelne Zigarette weggeräumt ist. Das machen die zweimal und dann ist es so peinlich, dass sie es nicht mehr machen.
Okay, verstehe. Also noch ganz nette Strafen. Also Strafen klingt immer so old, ich weiß ja nicht, aber Konsequenzen.
Bei richtig harten Vergehen sind wir auch in der Lage, sofort zu entlassen. Also dann entlasse ich auch auf die Straße. Das ist tatsächlich so.
Ja.
Wenn es nicht sofort eine Hilfemaßnahme oder andere gibt, dann geht es immer um den Schutz der anderen.
Mhm.
Aber das sind Ausnahmefälle, die hatten wir auch so noch nicht. Ansonsten bei so länger bleibenden und größeren Fehlern oder ich sag mal Entwicklungsaufgaben gibt es bei uns ein Abmahnsystem, so wie in der Arbeit. Und man erhält die erste Abmahnung, die zweite und bei der dritten ist der Auszug. Wir sind gerade, glaube ich, hat noch niemand eine zweite Abmahnung. Da sind wir relativ weit weg von, weil immer nur mit diesem Druckmittel zu arbeiten, je schlimmer die Kids laufen, desto weniger machen wir richtig. Und wir haben es gerade sehr, sehr ruhig und tolle Gruppen, die ganz tolle Entwicklungen nehmen, weil wir denen einfach Freiraum bieten. Hm. Die müssen das alleine machen dürfen. Die haben alle eigentlich den richtigen Ansatz. Die wollen alle einen tollen Job, die wollen alle eine tolle Schulbildung, wissen eben manchmal noch nicht, wie komme ich dahin.
Mhm.
Mein Gedanke so umzusetzen, schaffe ich es jeden Tag in die Schule zu gehen? Oder ich gehe abends so lange raus, dass ich morgens nicht aus dem Bett komme, will aber eine gute Schulbildung, diese Ambivalenz zu zerstören, das gehört mit uns zu unseren Themen.
Ja.
Aber ich kann niemandem Veränderung vorgeben. Verändern kann man sich nur selbst. Und wenn das so der Leitspruch ist für unsere Kids, dann ist alles gut. Ja, wir können nur die Hand reichen.
Ja, aber klingt ja erstmal ganz schön. Also zumindest hört sich es auch nicht an, also wenn man es so hört, als hättet ihr so die ganz schlimmen Ausfälle. Aber wahrscheinlich auch anhand des Konzeptes, oder?
Also erstmal dadurch, dass wir eine Kleingruppe haben, ist es einfacher.
Mhm.
Und also alle vier Gruppen sind ja sehr, sehr klein. Ist es natürlich einfacher und schneller. Es ist schneller, Entwicklung zu sehen, weil ich einfach viel mehr Zeit, viel mehr Kontakte mit den Jugendlichen haben kann. Und na klar haben wir auch Kids, die davor aus allen möglichen Wohngruppen rausgeflogen sind. Manchmal aus Erzählungen der Jugendlichen vielleicht zu schnell. Da gilt es dann mal zu schauen. Wir haben einen Jugendlichen, der wohnt auch noch hier, der ist ganz toll. Der hat in der Anfangszeit hier das Möbeljahr ziemlich in Anspruch genommen, möchte ich sagen. Also der hat so ein paar Türen auf dem Gewissen und mal ein Schränkchen, weil er in seiner Frustration einfach mit seiner Wucht und Gewalt nicht anders wusste, als mal so ein Möbelstück zu zerstören. Der hat aber von seinem Taschengeld, was er hier bekommen, tatsächlich alle Schäden bezahlt, auch war total mit einverstanden und war danach auch tatsächlich, hat er oft viel Reue gezeigt, wohnt jetzt in einer Jugendwohngruppe, wo er eben tatsächlich sehr viel selbstständig machen muss und möchte ab nächstes Jahr eine Sozialassistentenausbildung machen, dann Erzieher werden und irgendwann Betreuer werden, wie wir hier.
Mhm.
Und das ist ganz toll, der hat überhaupt keine Ausfälle mehr in diese aggressive Richtung. Aber das mussten wir 2 Jahre aushalten.
Mhm.
Es geht dann tatsächlich um langfristiges Aushalten von Verhalten und vielleicht eben eine Abänderung.
Ja.
Macht es Sinn, eine Tür zu zerkloppen, wenn ich wütend bin?
Mhm.
Vielleicht ja. Aber gibt es nicht noch einen anderen Weg, der vielleicht nicht so kostenintensiv ist und der vielleicht nicht jedes Mal den Zorn der Betreuer und meiner Mitbewohner auf mich zieht?
Mhm.
Das hat er gelernt.
Ja, cool.
Aber 2 Jahre.
Ist vielleicht auch geschickter, als die Wut gegen Personen zu richten. Ne? Also dann ist die Tür immer noch das bessere Ventil?
Ja. Ja, Übergriffe zwischen den Jugendlichen gibt es auch relativ selten bei uns. Aber wir haben schon auch Hardliner mit wirklich suizidalen Tendenzen und sehr, sehr offenen Armen, die dann tatsächlich auch zur Schau gestellt werden, um einfach nach Hilfe zu rufen.
Mhm.
Ja, aber das ist völlig in Ordnung.
Ja, ich wollte gerade fragen, also ich gewinne gerade den Eindruck, dass der Unterschied zu vielleicht anderen Einrichtungen ist, dass ihr den längeren Atem habt. Und eben das aushalten könnt, liegt das jetzt an euch, an den Kleingruppen oder? Also jetzt muss man ehrlicherweise sagen, ich war jetzt auch in keinen anderen Einrichtungen und habe so alles kennengelernt, ne? Aber du und die anderen Mitarbeitenden schon. Und die Frage ist, also ist das bei euch anders oder gibt es noch mehr Einrichtungen, die so einen Weg gehen?
Also es gibt ganz, ganz viele Einrichtungen, die ganz, ganz tolle Arbeit machen und die auch sicher einfach schauen, dass sie wirklich wenn es auszuhalten ist, alles aushalten. Ich glaube, wir können gut aushalten, weil das erstens die Gruppe so klein ist, das Team seit Jahren mega stabil ist und wir da ganz, ganz unterschiedliche, ganz, ganz tolle Mitarbeiter haben, die so eine Erfahrung haben, die verschiedene Zusatzausbildungen haben, wo wir einfach vielleicht noch mehr Methoden mit ins Arbeiten bringen, um den Kids eben genau das Richtige für sie zu geben. Also wir haben einen therapeutischen Boxtrainer, einen Erlebnispädagogen, wir haben eine Kinderschutzfachkraft im Haus. Das sind natürlich Ressourcen, die man nutzen kann. Und wenn man die gut nutzt, kriegt man vielleicht auch so einen Hardliner, der schon vielleicht 5, 6 Wohngruppen hinter sich hat, eben bei uns gehalten. Genau. Und dann nehmen wir einfach jeden ernst, vom Mitarbeiter über jeden Klienten, der bei uns ist, jedes Kind. Darf so sein, wie er ist. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Das höre ich tatsächlich aus anderen Einrichtungen, dass das manchmal verhindert wird. Finde ich total schade. Wir haben einen Jungen, der ist total in der Manga-Welt manchmal verschwunden fast, würde ich sagen, und zieht sich eben gerne an. Und die Manga-Geschichten sind eben, dass eben die Männer sich da auch wie die japanischen Frauen eben anziehen, mit Röcken und irgendwelchen verrückten Perücken. Durfte er in der vorherigen Einrichtung nicht. Ich sage nur, wenn du damit unterwegs sein willst, dann bitte. Warum denn nicht? Und somit kann er hier sein, wer ist. Völlig in Ordnung.
Ja, das ist natürlich ein wichtiger Unterschied, ne? Also du bist ja ernst genommen und kannst dich ausleben. Das macht natürlich gerade in der Phase, wo man sowieso viel ausprobieren will, wahrscheinlich eine Menge aus. Jetzt hast du noch gesagt, du hast Erlebnispädagogen, Kinderschutzbeauftragte und so weiter und so fort. Machen das deine Mitarbeitenden freiwillig? Also klingt jetzt total bescheuert. Die sind bestimmt alle total toll und ein paar habe ich ja schon kennengelernt. Aber ist es so, müssen die irgendwelche Fortbildungen machen? Kommen die damit schon an? Finden die selber Kram, wo sie sagen, boah, da hätte ich voll Bock drauf? Oder wie funktioniert das so für euch?
Also ich habe ein ganz tolles Team, was total motiviert ist. Und tatsächlich kommen die mit mehr Ideen um die Ecke, als wir umsetzen können. Also wir haben demnächst noch auf der Agenda einen Deeskalationstrainer auszubilden und einen Sexualpädagogen. Nebenbei aber eigentlich noch 2 Praxisanleiter für Auszubildende, die wir hier im Haus haben könnten oder Praktikanten, die von den Fachschulen kommen. Dieses Team ist super motiviert und hat richtig Lust auf Weiterbildung und so weiter. Aber mein Anspruch als Dienststellenleitung ist es, auch jeden Mitarbeiter mindestens auf eine 2-tägige Weiterbildung jedes Jahr zu schicken. Ich glaube, wir machen zwar viel auch im Haus. Wir hatten letztes Jahr ein ganz tolles Präventionsprogramm für Drogen und so weiter hier im Haus, was jetzt auch dieses Jahr noch weitergelaufen ist. Aber das reicht nicht. Ich glaube, man muss sich immer weiterentwickeln. Man muss immer mal was Neues hören, um vielleicht auch Gelerntes sich einfach wieder vorne in den Kopf zu holen und nicht das alles verkramen zu lassen. Das geht mir auch so. Also man hört ganz vieles, was man schon kennt und denkt so, stimmt, so war das. Das kann man machen. Das ist eine gute Idee. Ausprobieren. Oder wieder ausprobieren. Genau. Nee, Weiterbildung ist super wichtig und ganz toll. Leider auch immer sehr, sehr kostenintensiv. Aber auch da muss ich sagen, haben wir einen ganz tollen Träger, der ganz, ganz viel möglich macht. Eine ganz, ganz tolle Fundraiserin, die immer mal wieder sucht, wo gibt es was für uns. Und da sind wir einfach mega glücklich, dass wir genau mit diesen Wünschen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten immer auch ein offenes Ohr bei unseren Vorgesetzten haben.
Ja, auf jeden Fall auch wichtig, stimmt.
Genau. Nebenbei studieren und unterstützt werden geht ja auch. Das ist ganz toll. Also es läuft wirklich toll.
Jetzt habe ich mich noch gerade gefragt, du hast von dem einen Jungen erzählt, der gerne in die soziale Richtung gehen würde. Er interessiert sich ja ganz offensichtlich für die Tätigkeit. Was muss er denn jetzt machen, wenn er zum Beispiel bei euch eine Ausbildung starten wollen würde? Jetzt habt ihr noch nicht die Praxisanleiter, aber wir gehen mal davon aus, die kommen irgendwann.
Und doch, wir haben auch Praxisanleiter.
Habt ihr, okay, dann sorry. Es ist alles da. Genau, also was muss er jetzt, welche Hürden muss er jetzt überwinden, damit er am Ende hier, auf der anderen Seite des Tisches sitzt, ist auch blöd, aber ja genau, dass er euch unterstützen kann auf andere Art.
Also, der junge Mann macht jetzt erstmal seinen 10. Klasseabschluss. Dann geht es in den Sozialassistenten und danach könnte er in die Erzieherausbildung gehen und dann eben sich entscheiden, ob er die Teilzeit macht oder Vollzeit. Solange er bei uns Bewohner ist, wird er bei uns nicht die Ausbildung machen, weil da gibt es einen riesengroßen Konflikt innerhalb der Gruppen, weil man eigentlich, wenn er Feierabend hätte, steht man auf einmal Ebene und vorher kann er mir sagen, was, also könnte mir Konsequenzen aussprechen. Das würde nicht funktionieren, aber er könnte natürlich in der Kita oder in einer anderen Einrichtung natürlich im dualen System seine Erzieherausbildung machen. Mhm. Aber dafür muss er erstmal seinen Schulabschluss machen, da sieht es ganz gut aus. Und danach die Sozialassistentenausbildung, die nicht ganz ohne ist. Mhm. Und dann schauen wir mal weiter, wie man auf den Weg zur anderen Tischseite kommt.
Warum ist die nicht ganz ohne?
Also die Erzieherausbildung, hatte ich ja vorhin schon gesagt, fiel mir sehr, sehr leicht. Mhm. Die wurde in den letzten Jahren aber zum Glück meiner Meinung nach nochmal inhaltlich sehr, sehr angepasst und bekommen ja auch einen anderen Abschluss. Die bekommen einen Bachelor nach der Ausbildung dazu und können dadurch dann auch relativ leicht dann gleich in einen Masterstudiengang zum Beispiel gehen, was bei uns damals nicht so war. Die Inhalte sind anspruchsvoller. Mhm. Es geht Richtung Akademie so in irgendeiner Weise. Es geht schon in Richtung Studium. Die Lehrer sind meiner Meinung nach oft besser ausgebildet. Es wird einfach mehr Augenmerk drauf gelegt. Ich glaube, so vor 10, 15 Jahren, klar, gab es Mangel an Erziehern. Der drückt jetzt aber. Der drückt. Und ich glaube, da ist ein bisschen etwas passiert im Umdenken. Leider Gottes ist es immer noch so, dass die Erzieherausbildung nicht wirklich vergütet wird. Mittlerweile gibt es aber zumindest die Chance, sich ordentlich BAföG zu beantragen. Was bei uns damals auch nicht so war. Wir sind irgendwie von 8 bis 15 Uhr in eine Schule gerannt und dann noch 17 bis 22 Uhr in irgendeinen Getränkemarkt. Ich finde gut, dass es die Belastung nicht mehr gibt, weil das war echt hart. Dafür waren unsere Inhalte als Schulstoff natürlich leichter. Gleicht sich aus, aber ich finde, besser ausgebildete Leute sind schon besser als gestresste, weil sie so viele Nebenjobs haben.
Ja, das stimmt. Da habe ich mich tatsächlich auch schlau gemacht. Also du kannst ja wirklich so komplett schulisch die Ausbildung machen, dann kriegst du eben dieses BAföG. Das wird ja dann noch geguckt, welche Rahmenbedingungen hast du zu Hause, Kinder, Frau, keine Ahnung, kann ja auch mal sein, ne? Und das muss man, glaube ich, auch nicht zurückzahlen, wenn ich mich richtig informiert habe.
Genau, muss man da nicht zurückzahlen in dem
Moment. Genau. Aber die schulisch, beziehungsweise die duale Ausbildung, da hast du dann ein Entgelt über deinen Arbeitgeber und
bist im normalen Anstellungsverhältnis, 20 bis 30 Stunden, irgendwie was dazwischen. Und machst dann deine Praxisphase. Drei Tage in der Woche geht man arbeiten, zwei Tage geht man in die Schule. Und ist sicherlich die anstrengendere Ausbildung, aber von der Qualität her, glaube ich, die höhere.
Ah, okay. Weil du wahrscheinlich auch einfach vor Ort bist und erleben kannst.
Du kannst sofort Praxis und Theorie verbinden. Wenn du das vollschulisch machst, bist du erstmal ein Jahr in der Schule oder ein Dreivierteljahr, bis dein erstes Praktikum losgeht. Und bis du dann überprüfen kannst, was dir da jemand erzählt hast, ob das alles richtig ist und ob man das wirklich anwenden kann, das ist schon ein langer Zeitraum. Somit kannst du aber in dem dualen System kannst du ja Woche für Woche gucken. Ist das, was uns da am Montag erzählt wurde, Mittwoch in der Praxis umzusetzen? Das probiere ich aus. Das ist spannend und man hat sofort Ansprechpartner. Man hat dann einen Praxisanleiter eher vor Ort, der im Endeffekt auch nochmal sagt, schau mal da, vielleicht ist da noch etwas anders zu machen. Guck mal da auf deine Kommunikation oder guck mal auf deine Haltung. Genau, das ist, glaube ich, hilfreicher als nur Theorie, den ganzen Tag irgendwie im Sitzen zu erleben.
Ja, stimmt schon. Macht Sinn. Kann man abgleichen, was man so hat. Dann habe ich mir noch eine ganz andere Frage gestellt. Und zwar, wenn du erzählst, dass du quasi im Haus der Jugend arbeitest und das haben vielleicht deine Kollegen und Kolleginnen auch schon gesagt, habt ihr so mit Vorurteilen zu kämpfen? Also für jemanden, der sich das so gar nicht vorstellen kann, was ihr eigentlich macht?
Ja. Also Heim heißt oft, wir haben nur verrückte Kinder, die klauen, randalierend als Bande mit Fackeln durch die Straßen ziehen. Ja, dieses Vorurteil gibt's noch. Ist auch eine ganz tolle Geschichte. Neben unserem Haus ist gerade eine Großbaustelle. Und letztes Jahr gab es relativ viele Stürme. Und da gab es natürlich auch mal einen Bauzaun, der mal irgendwie umgefallen ist. Und der Bauherr, der das überwacht, kam eines Tages irgendwie in mein Büro und meinte, er hat von Passanten gehört, unsere Kinder aus dem Heim, die haben die Bauzäune umgeschmissen und beschädigt und wie wir das jetzt machen. Bin dann erstmal relativ ruhig geblieben, weil es hätte ja auch sein können, dass das so ist. Jugendliche machen, glaube ich, auch mal was kaputt. was nicht schön ist. Also, aber ob das immer dann Heimkinder sind, bin ich mir unsicher. Da bin ich mir sehr unsicher und habe die ganze Geschichte mal so ein bisschen, habe gesagt, okay, wir tauschen Nummern aus, falls ich irgendwie was sehe, melde ich mich gerne. Und falls Sie noch was haben, wo wir dann sehen, wer es denn war, dann melden Sie sich auch gerne. Dann saß ich irgendwie mal draußen, auch relativ stürmischer Tag. Der Bauzaun fiel um. Ich habe gedacht, jetzt machst du ihm mal ein Video, wie dieser Bauzaun wippt und dann weiter umfiel. Und schön war, im Hintergrund lief ein Jugendlicher von mir den Berg hoch und stellte diesen Bauzaun wieder um. Stellte den wieder hin und sicherte den noch ein bisschen und ich machte einfach dieses Video. Darauf die Woche kam der Bauherr mit einem großen, mit einer großen Entschuldigung und ich habe ihn dann einfach auch darauf hingewiesen, dass vielleicht nicht immer alles so richtig ist, was erzählt wird und ob alle Vorurteile gegenüber Heimkindern so richtig sind, bin ich mir eben nicht sicher. Mhm. War eine ganz tolle Erfahrung. Er hat relativ schnell kapiert, dass er da vielleicht auf dem falschen Weg war. Das heißt aber nicht, dass alle Vorurteile nicht stimmen. Also natürlich sind die Kinder hier problembehaftet oder mehr problembehaftet als Kids in den Heimatfamilien, ganz klar.
Naja gut, die haben ja auch einiges erlebt.
Genau, rein aus ihrer Biografie wäre es verwunderlich, wenn die völlig normal und ohne Auffälligkeiten durchs Leben wackeln. Was aber durchaus auch absolut möglich ist und wir hier auch erleben.
Ja, ich denke mal, also es gibt ja noch Menschen, die in einer heilen Familie groß geworden sind und die haben auch irgendwie ihre Macken und Päckchen, ja. Und
Das wäre auch schlimm. Ja. Also Leute ohne Macke, das weiß ich nicht. Das macht keinen Spaß. Also alles, wo immer alles korrekt läuft, wo immer alles gut ist. Wir brauchen Ecken und Kanten. Nur so geht's weiter.
Ja, und damit Ende ist es ja die schöne Erfolgsgeschichte, wenn du das, also wenn du in der Lage bist, deine ganzen Defizite, wenn es dann welche sind, ne, aber so die Sachen, die du erlebt hast und wo du dich mal nicht so ausdrücken konntest, wenn du das überwunden hast und dann danach kann man sich ja selber auch auf die Schulter klopfen und sagen, ey geil, also das habe ich jetzt hier irgendwie alles auch als Scheiße mitgenommen, aber hat ja hingehauen, ich habe mich daraus gewurschtelt.
Herausforderungen des Lebens, ganz toll.
Ja, stimmt wohl. Also ist auf jeden Fall am Ende des Tages eigentlich eine sehr positive Perspektive, ne?
Ob die Perspektive so positiv ist? Ich glaube, statistisch sind es nicht so viele, die es so gut schaffen aus dem Heimbereich heraus. Liegt natürlich aber auch daran, dass die Gruppen so groß sind, dass es wenig Personal gibt, dass es viel Personalwechsel auch gibt. Daher ist es oft auch ein bisschen undankbar für die Mitarbeiter hier, die dann eben wenig Erfolge sehen. Also was heißt Erfolge? Ich finde, jeder kleine Schritt ist ein Erfolg, aber gemessen wird, glaube ich, einer, der rausgeht und ins normale Rentenversicherungssystem mit einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit in unser System einzahlt. Der zählt dann als super integriert und aus dem Heimbereich kommend. Und glaube ich, statistisch irgendwie einer von fünf.
Ja, okay.
Wir versuchen einfach, die Quote zu erhöhen.
Ja, das ist auch ein Anspruch, ja. Habt ihr noch Kontakt zu Kindern, die ihr mal entlassen habt und wisst, was aus denen geworden ist eigentlich?
Ganz, ganz viele. Ganz, ganz viele sehen wir auch regelmäßig. Wir haben einmal in der Woche so ein Sportangebot, was offen ist, was vom Haus von zwei Mitarbeitern betreut wird. Da sind ganz, ganz viele Kids, die einfach mal kommen zum Quatschen. Jetzt haben wir jemanden, der früher bei uns war, der zieht um, bräuchte vielleicht irgendwie ein bisschen Hilfe. Dann gucken wir im Kollegenkreis, ob wir das nicht irgendwie neben der Arbeit noch hinbekommen. Weil das kann man nicht abschalten. Also nur weil ein Kind hier wohnt und das unsere wirkliche Arbeit ist, kann man nicht, wenn dich jemand anschreibt oder anruft oder dir in irgendeiner Weise begegnet und dich was fragt, dann sagt man nicht, du, ich habe mit dir nichts mehr zu tun, weil du wohnst ja nicht mehr bei uns. Man macht ganz, ganz viel nebenbei. Geht von, lass mal eine Bewerbung schreiben, über, kann ich bei euch was ausdrucken. Aber es ist ganz, ganz toll. Ja. Wenn man dann auch sieht, einer hatten wir, die ist jetzt schon Mama, ganz, ganz toll und Kind ist wunderbar, wird anscheinend ganz nett groß bei ihr, die gibt sich ganz viel Mühe. Das sind so dann die Storys, die wir richtig cool finden und wo wir einfach glücklich sind, wenn die mit uns Kontakt halten.
Ja.
Man hat dann vielleicht doch etwas richtig gemacht.
Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Also ich glaube alleine schon, dass sie nicht direkt von zu Hause auf der Straße landen, sondern irgendwo ankommen und erstmal sein dürfen. Ich glaube, das ist schon ganz viel wert.
Ja, ja.
Das macht was aus. Dann habe ich gar nicht mehr so viele Fragen an dich. Ich habe nur noch einmal geguckt, ihr habt so ein paar Angebote. Da stand zum Beispiel, dass ihr Medienkompetenz mit drin habt in einem Angebot und gesunde Ernährung. Und da habe ich mich gefragt, wie sieht denn das aus? Also, weil ich wusste ja, dass es Wohngruppen gibt und dass die sich auch zum Teil selber versorgen. Was macht ihr da?
Was machen wir? Also, es gibt regelmäßige Abendrunden, die oft mit einem Abendessen oder Nachmittagssnack in irgendeiner Weise verbunden werden. Da werden wir uns aber nicht als Mitarbeiter alleine hinstellen, sondern nehmen uns natürlich Kids dazu, die einfach entweder Ideen äußern oder wir mit denen zusammen Ideen entwickeln, um zu schauen, in welche Richtung kann ich denn gehen, was kann ich denn kochen, was ist relativ preisgünstig auch. Klar, jeden Tag ein Rinderfilet wäre natürlich ein Traum, aber ob das unbedingt wirtschaftlich ist, bin ich mir unsicher. Mhm. Genau, in der Regelgruppe, wo sie im Endeffekt ihr Fundament für die Wohngruppen bekommen, gibt es ganz klar auch Einkaufsdienste. Da werden die Kids dazu angehalten, also auch mit Einkaufen zu fahren, Preise zu vergleichen, Einkaufszettel zu schreiben, und einmal in der Woche ist Abendrunde, wo die Kids mit Betreuern zusammen die Essenplanung machen. Das heißt, es wird darauf geachtet, dass es auch mal einen vegetarischen Tag gibt, dass es mal Fisch gibt. Natürlich darf es auch mal eine Pizza sein, aber vielleicht kann man dann eben den Pizzateig aus nicht Weizenmehl, sondern Dinkelmehl oder sowas machen. Es gibt ja immer die Möglichkeit, sich gesund und ungesund zu ernähren. Aber muss man auf alles verzichten, um gesund zu leben? Glaube ich nicht. Deswegen schauen wir, dass wir den Alternativen präsentieren. Mhm. Gibt es vielleicht eine Flügelvariante oder gibt es eben Mehl, was man nehmen kann, was nicht Weizen immer ist, sondern was, oder kann ich mal ein Brot selbst backen? Mhm. Das ist total toll. Genau, und seit letztem Jahr finde ich auch super, wollen wir dieses Jahr auch wieder fahren ins Survival Camp, um mal komplett uns zu erden. Das heißt, mit unserem Erlebnispädagogen, der natürlich darauf brennt, mit den Kids so etwas zu machen, fahren wir in den Wald und haben dann ein bisschen Plan, ein bisschen Strippe und so weiter mit und irgendwie eine Isomatte und einen Schlafsack. Und alles andere machen die Kids und wir selbst. Also vom Bau einer Outdoor-Toilette mit irgendwie Vorhang und so, über wir gehen an den See und angeln uns einen Fisch und grillen den abends, machen selbst Feuer mit einem Feuerstein oder mit einem Stock, den man irgendwie versucht in der Hand zu drehen. Übrigens klappt das nicht. Das ist eine Geschichte. Da zeigt er uns dann Skills, wie man es eben doch mit einem Stock machen kann. Da baut man sich irgendwie einen Bogen dazu und das ist total toll. Die Kids hatten letztes Jahr das große Bedenken, wie sie ihre Handys laden, ob es da WLAN gibt in dem Wald. Natürlich konnten sie ihre Handys nicht laden und es gab auch kein WLAN, was am Ende völlig egal war, weil keins der Kids, die mit waren, in irgendeiner Weise ihr Handy gezückt haben, höchstens abends, um mal zu gucken oder mal ein Bild zu machen. Mhm. Ansonsten sind die sowas von in der Natur aufgegangen. Dadurch, dass es das erste Mal war, gab es noch ganz, ganz viele Baustellen, aber beim nächsten Mal weiß ich, dass unser Nick, der Erlebnispädagoge, auf jeden Fall Moosbaden anbieten möchte. Da legt man sich in den Waldboden und er leitet im Endeffekt an, auf was man achtet. Man lässt also so komplett sich fallen, achtet nur auf Geräusche, man hat die Augen zu, spürt, wie einfach dieses Moos den Körper umwindet. Das sind so die Dinge, wo wir die Kids einfach runterholen. Vielleicht geht es nicht immer nur, Pizza ist doof, sondern denk mal drüber nach, wo wir herkommen, was es in der Natur gibt, und schau, dass du das nutzt und darauf achtest.
Ja, also klingt auf jeden Fall nach einem außergewöhnlichen Angebot.
Ja.
Nicht? Krass.
Und relativ einfach umsetzbar, weil das Team das super mitträgt und da voll mitgeht. Ja.
Ja, cool. Eine allerletzte Frage, dann bist du erlöst. Hast du eine Anekdote, weil man will ja immer positiv enden, aber ich glaube, es gibt auch echt viel Positives zu erzählen, die dir zwar nahe gegangen ist, aber dich total erfüllt hat? Oder vielleicht auch euch als Team?
Da gibt es zwei. die ich gerne erzähle. Und zwar, wir hatten mit einem jungen Syrer, Hassan, der hat es tatsächlich geschafft, über einen Familiennachzug seine Familie nachzuholen. Und das war 2019 im Dezember, am 28.12. kam seine Familie an. Wir durften großzügigerweise mit einem großen Bus von unserem Fahrdienst ausgeliehen die Familie abholen, die damals eben direkt aus Syrien geflohen ist und ja dann irgendwie hier ankam. Und wenn so Eltern und Kinder sich seit 5 Jahren nicht gesehen haben, das ist, also da ist es schon ganz schwer, normal zu bleiben und professionell zu bleiben. Das geht dann auch nicht. Dann darf man auch mal ruhig eine Träne mit verdrücken. Und die sind hier ganz toll angekommen, haben zum Glück, da konnten wir mit einem anderen Träger super zusammenarbeiten, die erstmal eine provisorische Wohnung gestellt haben. Weil wer hat denn am 28.12. noch Lust, sich da so richtig reinzuhängen? Besonders schön ist es, weil 4 Tage vor Ablauf der Frist das an alles geklappt hat. Also 4 Tage später wäre es nicht mehr möglich gewesen, über diesen Familiennachzug überhaupt nach Deutschland zu kommen. Mhm. Und die haben einen Flug gekriegt, die haben die Mittel dazu zusammenbekommen, hier anzukommen. Der junge Mann hat hier in Deutschland alles dafür getan und am Ende wurde diese Familie wieder vereinigt, was einfach gigantisch toll ist.
Ja.
Und eine andere Geschichte ist, ein junger Mann in Berlin, der sehr, sehr problematisch war, der eben tatsächlich sehr, sehr übergriffig auch gegenüber Erziehern war, hat mich nach 4 Jahren, die wir uns überhaupt nicht gesprochen und gesehen haben, musste er an irgendeiner Kiste eine Handynummer von mir in irgendeiner Weise gefunden haben und hat mich angeschrieben und hat sich bedankt für die tolle Kindheit, die er hatte, für die tollen Angebote, die wir gemacht haben, obwohl er so war, wie er war. Und da reden wir wirklich von Bissverletzungen und Schläge mit einem Schuhregal. aber der ist, hat mir sein Abschlusszeugnis dann als allererstes geschickt, um zu zeigen, er hat die Kurve gekriegt. Er musste uns damals dann auch verlassen in eine therapeutische Wohngruppe und hat im Endeffekt die Kurve gekriegt, hat sich dafür bedankt. Und hat sich danach zwar nicht mehr gemeldet, aber ich glaube, genau deswegen finde ich es so toll, weil er wollte nichts von mir, er wollte nur sagen, ey, toll, dass du da warst, wo es mir schlecht ging. Und ja, das sind so die Teile, wenn es mal schlecht läuft, erinnert man sich und denkt, ach, so schlimm ist alles gar nicht. Es kommen wieder Momente, wo man vielleicht aus Glück eine Träne verdrückt.
Ja, genau. Krass. Ja, eine schöne Geschichte auf jeden Fall, beide. Olli, das war's schon. Ich danke dir.
Schade.
Ja, also du kannst natürlich, wenn du willst, jetzt nochmal voll los erzählen. Aber nee, vielen Dank. Dann entlasse ich dich. Und du darfst wieder zu deinen
Kindern. Vielleicht gibt es ja noch irgendwann einen zweiten Teil. Dann haben wir ja alles Pulver verschossen sonst.
Stimmt. Wir spoilern jetzt schon mal. Es gibt bestimmt einen zweiten Teil. Die Olli Reunion. Na dann, vielen Dank. Bis zum zweiten Teil.
Danke, Christine.
Wow, ich bin ehrlich, an der einen oder anderen Stelle musste ich echt schwer schlucken. Aber wenn ich das gesamte Gespräch an mir vorbeiziehen lasse, muss ich feststellen, wie falsch meine Vorstellung einer stationären Jugendeinrichtung war. Auch vor Ort empfing mich eine ganz andere Stimmung, als ich es erwartet hätte. Ich glaube, das Team um Olli leistet da eine ganz tolle Arbeit und schenkt so manchen Kindern eine Kindheit, die sie so sonst vielleicht nie erlebt hätten. Wir hören uns wieder in 4 Wochen. Zu Gast ist dann Rettungsdienstleiter Sven Schmidt. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonnier doch unseren Kanal. Wir freuen uns auf euch!